Mein Name ist Günther Dippold. Ich bin Historiker und seit 1994 bin ich Bezirkssammlerpfleger und Kulturreferent beim Bezirk Oberfranken, also für die, ja, kann sagen, Wahrung des regionalen Erbes, des materiellen wie des immateriellen zuständig, daneben Honorarprofessor an der Uni Bamberg und in verschiedenen Vereinen und Verbänden aktiv.
Ja, Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Thema Hexenverfolgung, das ist ja auch eben Inhalt dieses Interviews. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich gerade auch mit diesem Thema noch beschäftigt haben?
Ach, das hat mich vor, ich glaube, fast 40 Jahren mal angesprungen. Ich habe damals über 17. Jahrhundert viel gearbeitet, aber auch über ganz anderes Thema aus der Zeit promoviert und bin immer wieder über das Thema gestolpert. Und es gab damals, ganz anders als heute, wenig wissenschaftliche Literatur zum Thema. Ja, und dann gibt es halt nur eine Chance, nämlich selber in die Quellen gucken und die packen einen schon.
Ja, Hexenverfolgung ist ja ein Thema, das an sich vielen irgendwie bekannt ist, aber da gibt es ja auch viele Vorurteile und falsche Informationen. Wie war das denn eigentlich genau? Wollen Sie da vielleicht nochmal ganz kurz so ein, was jetzt nichts Langes, ich weiß, ein riesiges Thema, aber so einen kurzen Überblick für die Leute vielleicht geben, die mit dem Thema nicht so ganz vertraut sind?
Also grundsätzlich fangen wir mal bei den Klischees an. Es gibt drei Hauptvorurteile, was Hexereiprozesse angeht. Der erste, das war im finsteren Mittelalter. Nee, das war es nicht. Das sind Ereignisse des späten 16. und des 17. Jahrhunderts. Das war ein katholisches Phänomen. Nein, das gab es in evangelischen Fürstentümern und Herrschaften auch. Und in manchen sogar ganz schlimm. Und ja, das Ganze hat die Inquisition betrieben. Nein, die römische Inquisition hat damit in Deutschland gar nichts zu tun. Und wo die Inquisition wirklich Einfluss hatte, nämlich in Italien oder in Spanien, da ist es eben nicht zu massenhaften Prozessen gegen vermeintliche Hexen gekommen. Worum geht's bei dem Thema? Grundsätzlich die Vorstellung, ein Mensch kann mit magischen Mitteln sich Vorteile und andere Nachteile verschaffen. Kann also Leute krank hexen oder kann sich bereichern. Das ist über Jahrhunderte hinweg übliche Vorstellung bis ins 18. Jahrhundert hinein. Es kommt aber noch etwas dazu. Man glaubt im Spätmittelalter, dass es sowas wie weise Magie nicht geben könne. Jede Magie gründet auf einem Pakt mit dem personifizierten Bösen, also mit dem Teufel. Und da ist es so, dass man im 16. Jahrhundert gemeint hat, dieser Pakt, der ist nicht nur implizit geschlossen, sondern der wird förmlich geschlossen. Ein richtiger Vertrag zwischen Dämon und Mensch. Und ermächtigt und angespornt vom Teufel, so glaubte man, würden die Menschen dann anderen Schaden zufügen. Es gab noch einen verhängnisvollen Aspekt, nämlich die Vorstellung war, diese Hexen, auch Männer waren da dabei, die würden sich gelegentlich treffen und in Festen, wo es dann recht orgiastisch zuging, dem Dämon huldigen, Hexensabbat. Und beim Hexensabbat musste man ja andere Hexen und Zauberer gesehen haben. Also war es in diesen Prozessen üblich, diese Namen herauszupressen aus den Opfern. Grundsätzlich fängt die starke Zeit der Hexenverfolgung oder Verfolgung vermeintlicher Hexen an im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts. Maßgeblich spielt da wohl eine Rolle die Klimaverschlechterung. Die Missernten häufen sich, trockene oder vor allen Dingen übermäßig feuchte Sommer sind an der Tagesordnung. Immer öfter trägt der Weinberg, trägt das Feld nichts. Das war doch früher anders, das muss irgendwoher kommen und wer macht denn Unwetter? Das machen nach Vorstellung der Zeit die Hexen. Also fordern auch die einfachen Leute von ihren Fürsten, tut was gegen die Hexen. Und eine ungute Rolle spielen die Kirchen beider Konfessionen. Da gibt es immer hochrangige Geistliche, die drängen auch, dass man diese Sünder, die schlimmst vorstellbaren Sünder, die ja Gott abgeschworen haben, die mit dem Teufel im Bund stehen, die ihren Mitmenschen schaden, dass man die ausrotten müsse mit den Mitteln der weltlichen Gewalt. Und je nachdem, wie der Fürst gestimmt war, auch welche Juristen ihn berieten, da gab es solche und solche. Ist es dann zu Prozesswellen gekommen oder eben in manchen Fürstentümern auch nicht oder kaum. Und das Ganze dauert, die besonders eklatante Phase, etwa von so 1560, 1570 bis über den Dreißigjährigen Krieg hinweg, also bis so 1670, 1680, also ein gutes Jahrhundert lang. Dann verebben diese Prozesse immer mehr und hören fast ganz auf. Der letzte Prozess in Franken war gegen eine Würzburger Nonne 1751. In Altbayern gibt es da noch ein paar Fälle, ein paar Jahre später. Aber dann ist es Gott sei Dank vorbei.
Ja, gerade in Bamberg und in Würzburg war ja hier in Franken eben auch die Zahl der Opfer sehr hoch. Also ich war in Zeil beim Hexenturm auch und habe mir die Ausstellung da angeguckt. Und da habe ich das eben auch gelesen. Woran liegt es Ihrer Meinung denn, dass da gerade da auch die Zahl der Opfer so, also auch im Verhältnis zu anderen Landkreisen und so groß war?
Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass gerade die mittelgroßen Staatswesen sehr aktiv waren, warum auch immer. Also größere Staatsgebilde, etwa Bayern, da gibt es ganz wenig Verfolgung. Aber Bamberg, Würzburg, Mainz, das Erzstift Köln, da ist es wirklich sehr übel zugegangen. Letzten Endes liegt es daran, es gibt auch da den Wunsch aus dem Volk, es gibt manifeste Forderungen von geistlicher Seite und bei den Juristen, die quasi so wie heute Minister das Land lenken, da gibt es zwei Parteien, die einen die Fürverfolgung sind, die anderen dagegen. Die Verfolgungsbefürworter setzen sich am Ende durch. Der Fürstbischof als der weltliche Landesherr schlägt sich auf ihre Seite. Warum ist Zeil ganz konkret so intensiv? Weil in der Hochphase der Bamberger Hexereiprozesse, also ab 1626, man offenkundig geplant hat, das Land ganz und gar zu reinigen von diesen Teufelsbündnern. Und man fing an, im westlichsten Amt Bambergs, nämlich eben in Zeil, in der Exklave von würzburgischem Gebiet umgeben, und in der Stadt Bamberg selber. Und es gibt tatsächlich Belege, dass man es vorhatte, wenn man da fertig war, auch andere Landesteile von den Hexen und Zauberern gleichsam zu reinigen. Nur ist es dazu nicht gekommen, nicht mehr gekommen.
Also hauptsächlich war es geografische Lage, dass Sie meinen, es ist so.
Geografische Lage und natürlich, da hat man halt begonnen. Und es gibt einen Beleg, also wo ein hochrangiger Jurist des Bamberger Bischofs sagt, der Bischof hat vor, um Lichtenfels auch ein Hexengefängnis zu bauen, das ist aber nie errichtet worden. Weil bis dahin war dann der Bischof politisch so stark unter Druck geraten, dass er die Prozesse einstellen musste. Man muss sich das ja so vorstellen, die Prozesse verstießen ja, so wie sie geführt wurden, gegen prozessrechtliche Standards. Also zum Beispiel, Folter durfte nur angewandt werden, wenn es wirklich stichhaltige Beweise gab. Das war umstritten, ob die Aussagen von anderen Tätern stichhaltig genug waren. Dann, wenn einer alle Grade der Folter überstand, dann galt er als nicht überführt in der Regel und wurde zumindest entweder gar nicht oder jedenfalls nicht hart bestraft. Im Fall der Hexereiprozesse hat man die Folter einfach wiederholt und nach ein paar Monaten wiederholt und dann nochmal wiederholt, bis dann irgendwann das Geständnis herausgepresst war. Und die Prozesse waren auch teuer für den Staat und man ist deswegen dazu übergegangen, das Vermögen der Hingerichteten ganz oder teilweise, je nach Familienstand, zu beschlagnahmen. Auch das war rechtlich mindestens fragwürdig. Und es gab in anderen Ländern, eben wie gesagt in Bayern beispielsweise, großen Widerstand gegen diese massenhafte Hexenverfolgung. Und auch der Kaiser und die Reichsgerichte waren davon gar nicht erbaut. Und der Bamberger Bischof stand irgendwann mal politisch mit dem Rücken zur Wand, hat aufgehört, Menschen festzunehmen und dann in einem günstigen Moment hat er die letzten Festgenommenen freigelassen.
Sie haben es vorhin auch schon gemeint, dieses Ziel, dass man halt den Stift sozusagen frei von Hexerei und eben Menschen, die es praktizieren, machen wollte. Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen an so an die NS-Zeit erinnert, wo sich Leute und hohe NS-Offiziere und sowas gebrüstet haben, dass ihre Gegend jetzt judenfrei ist und so.
Also man muss immer bei historischen Parallelen aufpassen. Man muss vor allen Dingen aufpassen, dass man die NS-Verbrechen, die wirklich singulär sind, nicht in irgendeiner Weise wegdifferenziert. Aber, gebe Ihnen ganz recht, es zeigt halt, was passiert, wenn am Ende eine Ideologie herrscht und nicht mehr der Mensch zählt. Mhm. Und wenn ich eine Ideologie, die jetzt rassistisch ist oder ob die jetzt quasi ihre Wurzeln in biblischen und traditionellen Vorstellungen hat, ganz egal, wenn die wichtiger ist als Menschenleben. Denn auch die im 16. und 17. Jahrhundert gegen Hexenprozesse waren, die haben ja nicht bestritten, dass es Hexen gäbe. Die haben nur gesagt, der Teufel könnte uns doch in die Irre führen. Am Ende richten wir Unschuldige hin. Dann verzichten wir lieber auf diese Verfolgung, damit wir nicht etwa Unschuldige auf unser Gewissen laden. Und genau diese Sorge hatten eben die Verfolgungsbefürworter da nicht, sondern als noch zu. Es gibt auch noch andere ganz erschreckende Parallelen, um das Ganze effizient zu gestalten, das Morden effizient zu gestalten, hat die Bamberger Regierung in Zeil am Main einen eigenen Ofen bauen lassen. Denn gerade in der Hochphase der Verfolgung wurden die Opfer nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das hätte viel zu viel vom wertvollen Holz gekostet, sondern man hat die geköpft, so immer so 5, 7 auf einmal. Und dann hat man die Leichen in eine Art Krematorium geworfen und hat sie verbrannt, holzsparend. Auch da passiert natürlich bei fast jedem, der historisch gebildet ist, etwas im Kopf. Also es gibt beispielsweise die Bamberger Wirtin Barbara Schwarz, die am Ende nicht zum Todesopfer geworden ist. Barbara Schwarz wurde festgenommen, verhört. Dann lag sie wieder Wochen und Monate im Kerker, wurde dann wieder ans Licht gezerrt, wieder verhört. Es wiederholte sich einige Male über Jahre hinweg. Dann gelingt ihr, ihre Ketten mit einem Stein, wie sie selber berichtet, durchzufeilen und außer Landes, also aus dem Bambergischen heraus zu fliehen. Und die klagt dann vor dem Kaiser. Und es wird ihr tatsächlich mit kaiserlicher Erlaubnis gestattet, wieder nach Bamberg zurückzugehen. Und ihr Mann, der Wirt, sagt, er wolle sie nicht mehr aufnehmen. Offenkundig hatte der mittlerweile, es war der ein Verhältnis eingegangen mit einer Magd oder irgendwas. Und hat gesagt, er will seine Frau nicht mehr aufnehmen, weil die steht ja unter dem Verruf, eine Hexe zu sein. Und wenn er die wieder ins Haus aufnimmt, dann kommen die Gäste nicht mehr. Wie das Leben von ihr jetzt geendet ist, vermag ich nicht zu sagen, aber ich denke allein diese paar Jahre, die sie dort zugebracht hat, um dann am Ende ja nochmal der ganz privaten menschlichen Niedertracht in Gestalt ihres Mannes zu begegnen, das finde ich schon mal ganz erschütternd.
Wie würden Sie sagen, kann man denn so ein dunkles Kapitel unserer Geschichte in dem Bezug auch am besten aufarbeiten? Also kann man das überhaupt aufarbeiten?
Aufarbeiten ist immer eine grundsätzlich schwierige Vokabel. Prinzipiell muss man sagen, man kann es mit musealen Mitteln. Ich habe ja durchaus auch Verantwortung gehabt für dieses Dokuzentrum in Zeil. Mit musealen Mitteln kaum aufarbeiten, weil haben wenig authentisches Ausstellungsmaterial. Und was wir haben, das vermittelt nur ansatzweise das, was passiert ist. Also selbst wenn wir Daumenschrauben oder Beinschrauben, also die gängigsten ersten Folterinstrumente, hätten, dann sehen wir da ein paar Stücke Metall liegen und niemand von uns würde verstehen, was das mit dem Körper macht, welch unerträglichen Schmerz das dem Menschen zufügt. Das würde die ganze Ideologie nicht erklären. Also es ist dem Ganzen eigentlich nur beizukommen, indem man davon erzählt, in Vorträgen, in populären Adaptionen, in Wahrnehmen von Gedenktagen. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich glaube, es muss auch eine stete Mahnung sein. Also, und das gilt vielleicht gerade heute auch, wo so viele Verschwörungstheoretiker durch die Gänge wabern mit ihrem manchmal schier verbrecherischen Unsinn, wo antisemitische Klischees wieder auf deutschen Marktplätzen hinausgeschrien werden. Stay awake, naja, das ist nichts anderes als das englische Deutschland erwache. Und das haben die Nazis gebrüllt und so weiter und so weiter. Oder auch Erzählungen von QAnon, das ist der jüdische Ritualmord, der dort Auferstehung feiert. Was heißt das alles? Ich glaube, es ist jede und jeder aufgerufen, genau aufzupassen, auf was man hört, was man glaubt. Die Leute des 17. Jahrhunderts waren fest überzeugt, es gibt Hexen, es gibt tätige Zauberei, wirksame Zauberei. Die waren fest überzeugt, dass man eine gottgefällige Gesellschaft schaffen könne und schaffen müsse und sind dann ans Werk gegangen, ans furchtbare Werk. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man eigene Überzeugungen, dass man Sicherheiten immer wieder hinterfragt, dass man sich selber immer wieder prüft, drohe ich da nicht auf irgendwas reinzufallen. Das kann die Verschwörungstheorie sein, das kann manchmal auch die Schulweisheit sein. Aber genau hingucken. Eine geschätzte Kollegin, die einen durchaus lesenswerten Roman zum Thema der Bamberger Hexereiprozesse geschrieben hat, Sabine Weigand, hat mal bei einer Lesung sehr recht gesagt, hat ein Zuhörer gesagt, na, das könne die doch nicht geglaubt haben. Dann hat die gesagt, woher wissen Sie, dass es Vitamine gibt? Haben Sie schon mal ein Vitamin gesehen? Das haben wir in der Schule gelernt, ist die Antwort, ja klar. Und die haben in der Schule gelernt, es gibt Hexen. Und jeder glaubte, es gäbe Hexen. Selbst die Gegner der Verfolgung glaubten, es gäbe Hexen. Und man muss da aufpassen, was man glaubt, wem man glaubt. Man darf sich seiner Sache, glaube ich, nie zu sicher sein. Zweifel sind was Wohltuendes manchmal. Es gibt in Bamberg eine ganz, ja, spektakuläre, eigentlich soweit ich das überblicke, singuläre Quelle, nämlich, ich habe erwähnt, es sind ja auch Männer, etwa ein Viertel der Opfer waren männlich, mehr vielleicht sogar, und einer davon, das war einer der Bamberger Bürgermeister, es gab vier, Johannes Junius, und dieser Junius hat einer seiner Töchter aus dem Gefängnis einen Abschiedsbrief geschrieben. Nicht nur um Abschied zu nehmen, sondern auch um ihr klarzumachen, er hat nichts verbrochen, er ist unschuldig. Und das ist ein vierseitiger, eng beschriebener Brief, der aber offenbar aufgefangen worden ist, in die amtlichen Akten geraten ist und deswegen, das ist das Gute daran, auf uns heute gekommen ist. Und da haben wir die Sicht eines Opfers, so ein paar Tage, 14 Tage glaube ich etwa, vor seiner Hinrichtung. Und der Brief fängt so an, so viel 100.000, guter Nacht, als liebe Tochter Veronika. Unschuldig bin ich in das Gefängnis kommen, unschuldig bin ich gemartert worden, unschuldig muss ich sterben. Denn wer in das Haus kommt, das Haus gemeint war ein Spezialgefängnis für die Hexen, das extra in Bamberg gebaut wurde. Denn wer in das Haus kommt, der muss ein Trudner, also männlicher Hexer, werden oder er wird so lange gemartert, bis er etwas aus seinem Kopf erdichten muss und sich, das Gott erbarmt, auf etwas bedenke. Und dann schreibt er eben genau, wie das Verfahren aus seiner, des Opfers Sicht gelaufen ist. Und ich finde, das ist ganz wesentlich. Er schreibt, unschuldig bin ich ins Gefängnis gekommen, unschuldig bin ich gemartert, gefoltert worden, unschuldig muss ich sterben. Denn es gibt ja bedauerlicherweise immer noch Leute, die glauben, hinter diesen Verfolgungen wäre irgendwas Reales gesteckt. Ein Tatbestand, der, und wäre es auch nur aus damaliger Zeit, strafwürdig war. Also Ketzerei beispielsweise oder Anhängen eben an eine alte, untergegangene Religion. Mal abgesehen davon, dass, wer das glaubt, sich in die unappetitliche Gesellschaft eines Heinrich Himmler begibt, der ja das größte Hexenforschungsprojekt bis zur Gegenwart durchgeführt hat mit seiner SS. Der hat genau solche Vorstellungen auch gepflegt. Und nein, da war nichts dahinter. Das waren Menschen, es waren vornehmlich Frauen, aber auch Männer, wie du und ich, die da zum Opfer gefallen sind, die unschuldig gefangen worden sind, die gefoltert worden sind, die man der Hand des Henkers übergeben hat. Und das ist, glaube ich, was, woran man immer wieder denken muss.